Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Salzburger Popcast. Es begrüßt Sie auch heute wieder Robert Innerhofer, das bin ich, gemeinsam mit den geschätzten Kollegen aus der SN Kulturredaktion, Bernhard Flier.
Hallo.
Clemens Panagl.
Keine Namen bitte, es ist ein bisschen peinlich.
Und Florian Oberhummer.
Grüß euch.
Schämen Sie sich manchmal? Falls ja, dann sind Sie heute bei uns genau richtig. Nach ein paar musikalischen Jubiläen, die es zu feiern galt, widmen wir uns heute einem Sonderthema, möchte ich sagen, und zwar Guilty Pleasures. Also Dinge, die einen faszinieren, einem gleichzeitig aber auch ein bisschen peinlich sind. Wörtlich ins Deutsche übersetzt, das schuldige Vergnügen. Und weil wir hier beim Popcast sind, werden wir uns natürlich vor allem um musikalische Guilty Pleasures kümmern. Eklauer? Aufmerksame Hörerinnen werden jetzt sagen, ja was, der erzählt eh ständig vom Bryan Adams und vom Phil Collins. Was denn noch? Glauben Sie mir, da gibt es noch was? Ich möchte die Spannung aber hochhalten und beginne deshalb, wie immer, zuerst mal mit einer Frage an die geschätzten Kollegen. Wann hat euch denn das letzte Mal was gefallen, wo ihr euch gedacht habt, gut, dass das niemand weiß? Und generell müssen wir natürlich klären, ja, gibt es denn Guilty Pleasures überhaupt oder liegt die Wahrheit eben doch im Auge und Ohr des Betrachters bzw. der Hörerin? Clemens, wann war dein letzter peinlicher Moment?
Gestern Abend.
Das ist ja schon lang her eigentlich.
Das stimmt. Also peinliche Momente gibt es natürlich immer, wenn man Song Contest schaut zum Beispiel. Also sprich, das war dann im Mai.
Aber und der nächste Mai kommt bestimmt. Aber wir müssen unterscheiden natürlich zwischen Fremdschämen, weil das ist wieder was anderes, oder fasziniert sein von irgendwas.
Das stimmt. Und beim Song Contest fließt beides ineinander, glaube ich. Und also es kommt darauf an, wie ehrlich man zu sich selber dort ist, wie die Antwort ausfällt.
Also du meinst, der Song Contest generell ist eine Guilty Pleasure Veranstaltung für dich?
Auf jeden Fall.
Wir haben die super Ausrede, dass es ein Job ist.
Das stimmt.
Und so gesehen wird's dann, kann man die Peinlichkeit ein bisschen vertuschen.
Aber du als privater Bernhard Flier?
Ich habe überhaupt nicht, mir ist gar nichts peinlich, außer meinem Kind gegenüber. Ich bin ja lustig, weil man ja wahrscheinlich darüber diskutieren muss, was diese Guilty Pleasures denn überhaupt sind, aber
ja, genau.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, also so weit, aber vielleicht denke ich gar nicht so weit, ich höre es einfach, es gefällt mir was, fertig, Ende der Durchsage und denke gar nicht so viel darüber nach, weil das, es ist halt schwierig, ich finde, es ist halt schwierig zu definieren, was das denn eigentlich ist, also das fällt mir so, so ein schönes Schlagwort mittlerweile, aber meistens entstehen die Dinge ja vielleicht aus Lebensumständen, dass man zu gewissen Lebenszeiten halt eine Art von Musik hört, die einen, wie soll man denn sagen, intellektuell oder ästhetisch oder so, die Höhe, unter Anführungszeichen, höherwertiger wäre als wie die Hitparade und man hört aber trotzdem Hitparade.
Wir machen so die Gegenprobe, sag was Wertschätzendes über Bon Jovi.
Ja, er hat mich in meinem Interview beschimpft, das war okay. Oder er hat sich mir aufgeregt in meinem Interview. Aber wie schwierig. Aber wirklich? Auch Bon Jovi quasi zu seiner frühen Zeit natürlich.
Okay, ja.
Immer schon unerträglich. Also immer schon unerträglich. Aber wenn wir schon wieder, weil wir wahrscheinlich ein bisschen auf die Generationen wiederkommen. Clemens ist ein bisschen öder als Flo und Robi. Ja. Und als der Bon Jovi auftauchte, das war 84 ungefähr, war das natürlich ausschließlich peinlich. Das Interessante war aber, wenn ich mich daran erinnere, wo ich hingefahren bin, um was anderes zu hören, was ich damals nicht so peinlich empfunden habe, nämlich, ich sage die Namen, damit wir es gleich am Anfang erledigt haben, Whitesnake und Scorpions. Die empfand ich damals als wenig peinlich. Mhm. Der Bon Jovi als Vorgruppe in der Münchner Olympiahalle nur peinlich. Heute im Rückblick, sage ich mal, Scorpions auch schwierig.
Verschwimmt ineinander.
Also es ist schon sehr schwierig. Ich glaube, das Einzige, was ich in der Musik für für ganz, ganz unpeinlich hat es dann einfach diese Helden, die man sein ganzes Leben lang hat.
Ja.
Also bei mir halt, wären es halt der Dylan oder dieses Songwriter oder keine Ahnung. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber es gibt natürlich schon welche, die wir dann noch auspacken können. So.
Jetzt haben wir schon fast ein bisschen in der Analyse quasi gelandet. Da machen wir dann auch gleich weiter, würde ich sagen. Trotzdem möchte ich jetzt kurz den Flo mal mit ins Boot holen. Ein letzter peinlicher Moment.
Der Bernhard hat es eh schon mir das Stichwort gegeben, Whitesnake, also der letzte Moment, in dem ich gleichzeitig peinlich berührt und fasziniert war, war das Konzert der SN-eigenen Band bei der 80-Jahr-Feier dieses Jahr, wo wir ein illustres, funkelndes Programm erstellt haben und darunter auch so grandiose Sachen wie Britney Spears und Whitesnake, Here I Go Again. Und wenn man das dann selber spielt, ist das Interessante, dann bekommt es doch dann eine andere Wertigkeit und natürlich hört man da auch ganz anders rein, als wenn man das irgendwie nur im Radio so mitkriegt und sich denkt, das ist irgendwie eine bochene Nummer, wie man bei uns im Innergebirge sagt. Ja.
Und die Langhaarperücke ist da wirklich ausgezeichnet gestanden.
Ja, genau, stimmt. Weil man muss ja dazu sagen, weil er schon die SN-Band erwähnt, wir haben ja zwei Mitglieder dieser SN-Band hier in diesem Podcast. Also Flo spricht ja aus der Praxis.
Und der Robert hat natürlich das Glück gehabt, dass er seine Nummer selbst aussuchen konnte und dadurch dieses Guilty Pleasure ein bisschen reduzieren konnte.
Guilty Pleasure umgehen, ja, sozusagen. Ja, also ich glaube, man kann generell sagen, das, was für den einen irgendwie peinlich wirkt, kann für den anderen das Normalste der Welt sein oder umgekehrt. Und ich glaube, das hat der Bernhard vorher auch schon ein bisschen so angesprochen, im Pop gibt es vielleicht generell so immer so ein bisschen die Unterteilung zwischen cool und uncool. Und das ist immer natürlich stark vom Zeitgeist getrieben. Und das kann sich ja sehr schnell ändern. Das heißt, das, was gerade noch cool war, kann im nächsten Moment schon wieder out sein und uncool. Und irgendwo ist es immer, kommt mir immer vor, so dieses Spannungsfeld aus Unangepasstheit und Ausverkauf. Immer wenn irgendwas zu alt ist und den Mief des Ausverkaufs dranhängt, dann wird es uninteressant. Alles, was so ein bisschen neu ist, so ein bisschen eben ja unangepasst und vielleicht innovativer, ist dann spannend. Und ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, cool, uncoole Bands. Ich glaube, man kann in der Pop-Historie wirklich manche Bands immer nur in den Cool-Topf geben, andere immer in den Uncool und dann gibt es welche dazwischen und dann gibt es welche, die sich bewegt haben.
Aber was waren denn welche, die nur cool sind? Weil uncoole
vor allem eine. Das Mips, Depeche Mode, Radiohead, Nirvana, David Bowie.
Aber Led Zeppelin bei Live Aid?
Nee, egal, genau.
So
egal,
genau. Ist völlig so wie egal. Bon Jovi und Bruce Springsteen früher gemeinsam gespielt haben, egal.
Ist völlig egal, dieser Ausrutscher bei Live Aid spielt überhaupt keine Rolle in der Gesamtbetrachtung von Led Zeppelin. Und für mich zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel so Band wie die Smiths, mit den Smiths kann man nie was falsch machen. Da ist man einfach Everybody's Alternative Indie Darling, wenn man die Smiths gut stimmt. Findet.
Ja, Everybody's Alternative Darling.
Genau.
Du kannst mit den Smiths genauso viel, ganz viel falsch machen.
Richtig,
nur aus unserer Sicht eben. Weil ich finde auch, dass man bei den Smiths gar nichts falsch machen richtig. Kann. Aber war natürlich eben.
Deshalb habe ich vorher gesagt, bei Fleisch ist das Normalste der Welt und umgekehrt. Noch ganz kurz, vielleicht, und das ist eine kleine Theorie, die ich noch schnell zu Ende bringe, dann übergebe ich das Wort da wieder, darf eine Band einfach auch nicht zu lang existieren, um ewig cool zu bleiben. Weil immer, wenn Bands nur 5 bis 10 Jahre gegeben hat, dann war irgendwann der Deckel drauf und das Etikett cool blieb dann drauf haften. Egal ob Nirvana, Doors, die Smiths, egal ob das eine Auflösung war, aufgrund, weil sie die Band halt aufgelöst hat oder weil der Leadsänger wieder mal verstorben ist. Wenn es Jahrzehnte dauert, dann meandern die dahin zwischen cool, dann total out, dann wieder eh okay und zum Schluss sind es dann legendär irgendwann.
Es wird immer schwieriger, aber auf der anderen Seite gibt es immer wieder dann neue Generationen, die das wieder neu entdecken. Ich glaube, das war ja zum Beispiel bei Phil Collins so, der eine Zeit lang nach seiner Zeit mit Genesis als der peinliche Hitparaden-Schmusesänger galt und dann auf einmal von den Hip-Hopern für seine Sounds wieder entdeckt worden ist und dann wieder gesampelt worden ist, wie verrückt und auf einmal wieder als total cool galt.
Von den softeren Hip-Hopern zumindest.
Also auch hier ist es oft nur eine Frage der Zeit. Es gibt ja einen Song, der die ganze Problematik auf den Punkt bringt, populär von den Fantastischen Vier. Mhm. Da kommt genau der Satz vor, den ihr jetzt schon angesprochen habt. Die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die neuen nicht.
Ja, mhm. Ja, ist mir ein super Beispiel. Ne? Hochproblematisch Morrissey dann in manchen Solo-Werken, ne? wo es halt nicht mehr die Band war. Aber es ist ganz schwierig. Ich glaube, dieses Guilty Pleasures-Ding hat es zumindest damit zu tun, Sachen zu hören, die eigentlich gar nicht jetzt in meiner, ich sage nur mal Lebenszeit, weil ich es vorher gesagt habe, in dieser Lebensphase sozusagen so auftauchen. Also wenn ich mir überlege, weil ich habe es ja sogar einpackt, wenn ich mir überlege, dass ich mittlerweile zu dieser Single auch tanzen würde.
Ja, das Werner ist, zeigt eine
original alte Abba Dancing Queen Single.
Nämlich eine kleine
so eine Single, richtig kleine Single. Dann hätte ich das halt wirklich total abgelehnt, ja, weil ich kann mich erinnern, auf den ersten Server gemachten so Kassetten drauf, die man so aufgenommen habe aus der Hitparade, da hat Abba gerade das Hit gehabt, Super Trooper. Und das habe ich alles super gefunden. Da war ich 12, 13 Jahre, dann entwickelst du die weiter, hörst plötzlich so spätere New Wave Punk-Sachen nach und denkst plötzlich, das rettet mir die Welt. Ich hörte aber, ich kann mich schon erinnern, trotzdem über eine Hitparade und fand, wir besprachen es schon öfters im Kulturumfeld, auch Samantha Fox dann, die ich jetzt nicht super gefunden habe. Also, das ist, oder Kim Wilde oder so, was ja schon als hip war, aber überhaupt nicht mein, also das habe ich dort zumindest schon, wenn wir schon peinlich reden, zumindest ich hätte es nicht unbedingt vielen Menschen erzählt.
Also, um das geht es ja in der Linie, glaube ich, ob man es jemandem erzählt oder nicht.
Ich habe was mitgebracht, was gleichzeitig eine Fangfrage für unseren Klassikexperten ist. Aus dem Giftschrank meines Kinderzimmers.
Oh, Richard Clidamont.
Jetzt ist die Fangfrage, ob du warst, sagt man Richard Clidamont oder Richard Clidamont. Auf jeden Fall ist
und
es
heißt
Ballade,
Ballade pur Adelie.
Ich kenne dieses Stück. Ich habe das Stück auch im Klavierunterricht damals im Gymnasium Bad Hofgastein spielen dürfen. Ja, also das ist sozusagen auch inzwischen in den Kanon der Klaviermusik, der klassischen, eingezogen und ist natürlich ein schrecklicher Schmuseweichsong erster Güte, muss man sagen. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht mehr spielen, wo ich es nicht mehr muss.
Ich möchte darauf hinweisen, dass auf der Single draufsteht Originalaufnahme, aber selbst wenn es sehr wertvoll ist, ich könnte es nie verkaufen, weil dann müsste ich zugeben, dass ich sie besitze.
Auch ich besitze das irgendwo zu Hause.
Dann habe ich noch sicher. Mit My Boccia das Leben von Hans Orsulitsch und Lambada,
wer es kennt. Super! Wobei zum Beispiel finde ich Hans Orsulitsch, mein Boccia das Leben, ist ein gutes Beispiel für peinlich oder nicht peinlich. Ne? Ja. Das Lied hat ja, und ähnlich geht es ja bei vielen Benefit-Songs, ja was Komisches. Ich meine, da singt der alte Boxer, weil er im Sport am Montag, wenn ich mich recht erinnere, quasi gerettet wurde, weil er ein Sozialfall war. Und singt dann ein Lied, das wahnsinnig gut zu ihrem passt. Das Lied ist natürlich schrecklich, ja.
Und inzwischen schon wieder Kult.
Das ist auch so eine Frage. Aber es erfüllte halt seinen Sinn. Mhm. Das ist mit so viel Single. Ich denke mir so, zum Beispiel, was wirklich manchmal peinliche Dinge sind, sind Benefit-Singles. Nämlich von der Musik her, ja. Vom musikalischen her. Aber sie erfüllen ihren Sinn, fertig. Das und stimmt, das gefällt dann. Ja. Fällt mir jetzt an, was ich mir kaufte. Ich kaufte mir einst diese Candle in the Wind Version vom Elton John, die er beim Lady Diana Begräbnis gesungen hat. Ich glaube tatsächlich aus historischen Überlegungen, wenn man dachte, okay, das passiert einmal, dann hört man sich das manchmal an und das hat halt super dorthin passt. Ja? Es hat vielleicht nicht in mein Leben passt, aber du hörst das dann doch irgendwie mal an und findest das gar nicht so schlecht.
Wir können später tauschen, wenn du möchtest.
Tausch mal.
Genau. Ich finde Candle in the Wind ist ein super Song. Der Originaltext war halt nur noch besser als der wir dann für die Lady Di.
Weil der Originaltext ist aber genauso kitschig und genauso irgendwas, aber er geht halt um Ben, den wir alle Monroe als Legende betrachten, weil es bald gestorben ist und früh gestorben ist. Und das hat viel mit dem zu tun, was der Flo gesagt hat. Manche Dinge laufen durch die Zeit und verändern sie. Abba ist ein super Beispiel. Abba ist doch was du im Grunde in den frühen 80er Jahren als halbwegs denkender Musikmensch, der sowas wollte, wie du vorher gesagt hast, Robi, was Neues, was Aufregendes, was ablehnen musstest. Mittlerweile ist ABBA genauso wie Beatles Volksmusik.
Genau. Ja, und Kultstatus irgendwo. Ja. Ne?
Ich kann mich erinnern, wie das dann sogar eine Art Heiligsprechung erfuhr in der höchsten Phase von U2. Ich weiß nicht, war das Suropa die Tour, wo sie wirklich over the top waren, haben sie ja dann Dancing Queen, glaube ich, live gespielt und haben sogar den Björn auf die Bühne geholt dann einmal. Okay. Also das gibt's ja dann auch immer wieder, diese Wiederentdeckungen sozusagen.
Und ABBA ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wie das über Generationen dann wieder so eine Wellenbewegung erfährt, weil das dann Ende der Nullerjahre durch dieses Mamma Mia Musical einer völlig anderen Generation 20, 30 Jahre später wieder zugänglich gemacht wurde und auf einmal total, also das Musical ist vielleicht ja inzwischen schon der Grund, warum dann überhaupt diese ganzen Hologramm- und Revival-Geschichten von ABBA selber dann auch wieder ins Leben gerufen wurden. Das hat eigentlich das komplett wieder neu befeuert und die Gen Z oder was das damals war, irgendwie hat dann auf einmal ABBA gehört. Ne?
Man kann vielleicht sagen, dass sowas wie Guilty Pleasures eigentlich nur aus der Arroganz des Momentes, das fällt mir jetzt ein, entstehen kann. Diese Arroganz, die man für sich an den Tag legt und sagt, ich weiß, das ist das Richtige, diese Popmusik, die bewegt jetzt gerade die Welt, das ist jetzt gerade das, was irgendwie, und damit lässt du alles andere weg. Ja, damit fällt sozusagen die Hitparade schon mal per se weg, weil die kann das gar nicht sein und die ist ja nur kommerziell, früher waren diese Probleme, haben die früher gestellt mit kommerziell und nicht kommerziell. Und irgendwann wird man öder und stellt fest, ABBA hat ziemlich geile Songs gemacht.
Aber du redest jetzt eigentlich genau vom Umgekehrten, Bernhard, weil du redest ja davon, dass du die Hitparaden-Sachen weglässt, also alle Guilty Pleasures aussortierst und nur mehr das Wahre bleibt dann über.
Nein, das ist ja genau das Umgekehrte. Ja, aber das ist die Haltung. Aus dieser Haltung entsteht dann, dass du dir, keine Ahnung, Catcher Gugu auch hörst, weil man die 80er Jahre nimmt oder ich schlag mich tot, sowas.
Und dazu kommt natürlich, dass Musik in einer gewissen Lebensphase oder in einer gewissen Entwicklungsphase einfach wie so ein Identitätsnachweis auch ist. Mhm. Sprich, mit Musik zeige ich, wo möchte ich dazugehören und wo möchte ich nicht dazugehören oder wo möchte ich nicht erwischt werden, dass ich da dazugehöre. Das war früher natürlich mit der Plattensammlung. Zeige mir deine Plattensammlung und ich sage dir, wer du bist. Heute ist es mit der Playlist, die manchmal ein bisschen schwieriger anonym zu halten ist und man lebt in der ständigen Angst, dass die irgendwann einmal auftaucht.
Wobei, vielleicht ist es nicht einmal nur die Playlist, vielleicht ist es gar nicht mehr die Musik. Weil in Wirklichkeit hören Nazis mittlerweile auch Punk. Ja, das muss man einfach ganz, ganz nüchtern so sagen. Und das hätte es ja nicht gegeben. Diese sozialen Grenzen, die hat es ja gar nicht gegeben. Und daher, vielleicht sind es eher die Turnschuhe oder so mittlerweile, wo du diese sozialen Dinge definierst. Mhm. Und früher war das ganz klar Musik. Und daher gab es Grenzen. Ich hab, also eine meiner Grenzen, weil du gesagt hast, total uncoole Bands, Eagles. Eagles uncool. Uncool bis zum geht nicht mehr. Eine der erfolgreichsten Bands ever. Schöne Lieder geschrieben, aber halt uncool. War so Klassiker, so wie Boston. More than a feeling, wenn ich also das erinnere. Das hat man auch gehört. Ich meine, das war okay. Und die Eagles hat man auch gehört. Aber ich finde Eagles mit ganz wenigen Ausnahmen einfach so eine aalglatte. Was hast du jetzt mal erwähnt, Flo? In irgendeiner unserer WhatsApp-Kommentare.
Right You're Waiting von Richard Marx.
Richard Marx, der kommt doch aus diesem Toto-Stall. Da, so ungefähr. Stimmt. Also das ist doch, war doch zu der Zeit, als ich in den frühen 80er, das ging doch alles überhaupt.
Klavierballade geht gar nicht.
Genau, aber man hat sich's doch auch dann heimlich beim Kuschelrock-Album aber angehört. Aber
da habe ich immer zum Beispiel ein schönes Aha-Erlebnis gehabt beim Jazzfestival in Burghausen. Da trat eine deutsche Big Band auf mit dem Stargast Curtis Steigers, wer den noch kennt.
Ja, freilich Curtis Steigers, I wonder why.
Der Schmusesänger mit dem Fokuhila und dem Saxophon. Ja. Und ich bin da hingegangen und habe Schrecklichstes erwartet, um dann drauf zu kommen, dass der einen Karriere-Switch gemacht hat und mittlerweile dann Jazz-Standards total trocken und total lässig gesungen hat und dann einmal verjazzte Bob Dylan-Covers und so weiter. Mhm. Also oft täuscht man sich dann auch. Ja. I Wonder Why er klang dann gar nicht an diesem
Abend. Aber dafür war es auf einer Kuschelrock.
Ja, das stimmt.
Ganz sicher.
Ja, genau.
Jetzt haben wir den Robi ein bisschen sprachlos gemacht,
Kuschelrock sprechen. Ich habe mir nur gedacht, damit jeder vielleicht noch seine Guilty Pleasures ein bisschen anbringen kann, wäre wer den Startschuss da macht, oder soll ich es gleich tun, damit wir es hinter uns bringen sozusagen? Jetzt wird nämlich übel, ich kann es euch versprechen. Ja, also ich finde ja grundsätzlich für Guilty Pleasures ist natürlich entscheidend, sind die Entdeckungen, eh so wie ihr es jetzt vorher auch schon ihr angesprochen habt, die man als Kind als erstes macht, weil sie die einfach besonders einbrennen, viel mehr als alles andere nachher, alles was man zum ersten Mal erfährt und entdeckt. Und deshalb war das bei mir halt, sind eben die späten 80er Jahre sehr gefährlich, weil bevor ich dort die Platten von meinem Bruder entdeckt habe, bin ich leider auch noch auf die Kassetten von meiner großen Schwester gestoßen. Und da, und dabei bin ich dann auf ihn gestoßen. Borg. Und wenn ich Borg sage, dann meine ich nicht die Zivilisation kybernetischer Bioorganismen aus Star Trek oder die Gymnasialform, sondern the one and only Andy Borg. Auf der Kassetten waren ein paar Schlager drauf, die mich einfach nicht mehr losgelassen haben. Und vor allem ein Song, Die Fischer von San Juan, der natürlich in echt ja vom Tommy Steiner gesungen wurde, aber ich habe nur die Version vom Andy Borg gekannt.
Ja, war denn der Tommy Steiner?
Der Tommy Steiner war Tommy auch Steiner. Ein Schlagersänger, der total erfolgreich war. Und die Fischer von St. Juan ist nämlich wirklich ein Kleinod der Lieddichtkunst, ein echtes Drama, zwei Fischer, eigentlich Freunde, kommen mit ihrem Boot nie an, weil sich ein Mädchen nicht entscheiden konnte, wem es zum Fest gehören sollte. Und da möchte ich ja ganz kurz, wie sehe ich, du gern zitieren, irgendwas vorlesen oder vortragen, kurz den Text da anreißen. Singen tun wir es nicht, aber jetzt könnt ihr es
bitte
alle...
Wem ist denn der Text?
Das Lied ist von gewissen Herren Kurt Fels und Hans Schulz Klaassen. Mhm. Wer kennt sie nicht?
Sicher Pseudonym.
Die Fischer von San Juan. Der Piero und der Fernand, die Fischer von San Juan, sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt Zu. Sie sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das fährt zu den schönen Inseln und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wiederkam. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich habe euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben. Wem ich zum Fest gehöre, ist eure Wahl. Das Boot trägt die beiden Fischer von San Juan dorthin zu dem Fest der Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wiederkam. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan.
Die erste Reaktion meinerseits ist, auf jeden Fall werden wir jetzt in der nächsten Zeit einmal einen Podcast machen, in dem wir uns mit Schlagertexten intensiver beschäftigen. Und das meine ich gar nicht im Spaß.
Nein.
Dieser Text ist ja unglaublich. Es geht ja um Tod.
Richtig.
Es geht ja um Mord und Totschlag, wahrscheinlich um Eifersuchtsdramen.
Es ist ja grandios. Eine Geschichte eigentlich wird erzählt. Und bevor ich noch auf zum Beispiel einen Song wie The Lonesome Death of Hattie Carroll gestoßen bin und mich dann fasziniert hat ein paar Jahre später, habe ich halt als Achtjähriger wirklich den Text was ist da, was war da los, was hat sie gemacht?
Das sind natürlich viele Cliffhanger auch drin. Ja,
natürlich.
Aber wie immer wird natürlich Musik emotional, also ein Text erst so richtig emotional verstärkt durch die Musik. Also bitte hört euch das noch an, weil dann geht das wirklich ein. Das ist jetzt nur vorgetragene das von stimmt. mir. Allein reicht natürlich nicht aus und noch ein Lied auf der Kassette vom Andy Borg war drauf. Die berühmten drei Worte, das ist einer von seinen größten Hits gewesen und ich weiß noch, ich habe es falsch verstanden, ich habe immer verstanden, die berühmte Renate. Ich habe mich dann immer gefragt, wer ist diese Renate? Und wenn wir jetzt schon beim Schlager sind, dann möchte ich noch einen Schlager erwähnen, der wirklich auch so ein bisschen ein Guilty Pleasure ist von mir, nämlich vom tragischen Roy Black, möchte ich sagen, das Lied Wahnsinn, das ja auch im Wurlitzer viel gespielt
ich
wurde.
Ich glaube, das ist von Wolfgang Petri.
Ja.
Und hat es der Roy Black natürlich auch nur gecovert, so wie halt das Tradition ist in der Schlagerszene.
Wie ist es das Gleiche? Roy Black hat Wahnsinn gesungen?
Wahnsinn, dich so rücksichtslos zu lieben, als einen Teil von mir zu sehen, sicher wirst du deshalb einmal gehen.
Das ist, glaube ich,
anders. Das ist Wahnsinn von Roy Black. Ja, ja. Vor kurzem auch von der Dienstagnachtkapelle mal gesungen bei Stermann und Grissemann, wenn ich mich recht erinnere.
Und damit geadelt quasi.
Aber ich schwöre, in meiner Music App des Vertrauens habe ich keinen Andy Borg, kein Andy Borg Song, kein Andy Borg Album drinnen. Aber um auch zu gestehen, von wem ich eins habe, Michael Bolton. Leider habe ich 1989...
Das ist schlimmer als jeder Schlager.
Deshalb sage ich es ja. 1989, das Album Soul Provider mit dem durchaus rockigen Stück How Can We Be Lovers und der Bombastballade When I'm Back on My Feet Again. Auch das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, er singt von jemandem, der einen Unfall hatte und im Rollstuhl sitzt. War es wohl nicht. Aber was mich halt da so fasziniert hat, war halt diese Stimmgewalt von dem Typen. Mhm. Und ja, und leider hat es mich bis heute nicht ganz losgelassen.
Ja, und, aber da muss man schon sagen.
So, jetzt lehne ich mich zurück.
Das habe ich immer in der Vorbereitung jetzt auch nochmal gedacht. Da hat uns die angloamerikanische Popkultur an Lockerheit und Gelassenheit einfach an einiges voraus, weil für mich ist da so ein Paradebeispiel Udo Jürgens. Mhm. Bei Udo Jürgens musstest du dich entscheiden, bist du ein Schlagerfuzzi sozusagen oder nicht. Und diese Entertainer-Schiene, die er ja eigentlich sehr virtuos bedient
mit
hat.
Anspruch,
mit quasi, Anspruch. Mit Anspruch. Dieses Genre gab es einfach im deutschen Sprachraum nicht. Es gab entweder Schlager oder es gab Pop, es gab nichts dazwischen. Mhm. Und in der angloamerikanischen Popkultur gab es und gibt es aber immer sehr viel dazwischen. Und die Grenzen sind einfach auch sehr fließend. Offenbar sozusagen ist nicht jeder so schambehaftet wie Musikhörerinnen und Musikhörer im deutschsprachigen Raum.
Na, aber das stimmt. Also, es gibt ein Album von Barbara Streisand, das heißt Guilty Pleasures. Produziert mit Barry Gibb.
Mit Barry Gibb, ah, ja, genau, ja.
Ein schreckliches Album, also wirklich ein schreckliches Album von der Barbara Streisand Abteilung, aber das fällt mir ein, weil der Clemens das erzählt, mit dem Unterschied zu unserer, dieser Dichter und Denker, deutschsprachigen Dichter und Denkerwelt, die das so stark trennt. Die Barbara Streisand hat hervorragende Alben gemacht, die alle in die Kategorie eher, würde ich jetzt mal sagen, so Udo Jürgens fallen, ganz großes Entertainment, ganz groß. Das wird in Amerika, wird das nie mal, es wäre peinlich finden, bei uns ist Barbara Streisand mit Sicherheit so ein Fall, über den man nachdenken muss, kann ich das und kann ich das nicht. Mir fällt es ja deswegen, weil die so viele Duette gesungen hat und ich Duette als Guilty Pleasures manchmal betrachte, aber als meine halt.
Das stimmt.
Aber das ist tatsächlich so, dass es da, aber was Mino jetzt, weil wir schon dabei sind, so persönliche Favoriten wie Michael Bolton zu erwähnen ist, gibt es eigentlich, Flo, in deiner klassischen Welt sowas wie, also gibt es Menschen, die sagen würden, man kann nur Bruckner und Beethoven hören und Brahms geht sich gar nicht aus oder Schumann ist mir zu nett und zu freundlich. Oder gibt es sowas eigentlich?
Ich muss ehrlich sagen, als Musikwissenschaftler dürfte man eigentlich nur Schönberg aufwärts hören und da ist dann Bruckner und Brahms ist dann schon wieder too cheesy und too cringe und wie auch immer.
Kannst du das vielleicht vergleichen mit Pop?
Aber was ist dann?
Welche Pop?
Ja, also Schönberg ist dann eher so wie
Radiohead
oder Joy Division, also Sachen, die schon ein bisschen räudig sind und eben nicht so auf den ersten
Blick funktionieren. Aber bitte nur nach dem Buch mit der Tonalität, nicht die frühen Sachen.
Genau. Auch da war er zu cheesy natürlich.
Und die anderen sind dann
der Mozart ist
Stones und Beatles. Oder? Nein, das ist natürlich ein Scherz. Es verändert sich alles. Auch in meinem Musikwissenschaftsstudium hätte ich mir nicht gedacht, dass ich sozusagen mich vorrangig mit irgendwelchen Opern von Richard Strauss und Giuseppe Verdi und Puccini auseinandersetzen werde. Da hat man auch dann schon als junger Musikhörender und Musikwissenschaftler, der Clemens wird das auch wahrscheinlich ähnlich gehabt haben, hat man sich da auch immer an dem orientiert, auch wie im Pop, das einfach ein bisschen so mit 1920 gegen den Mainstream, auch im klassischen Mainstream sich bewegt und hat dann immer geschaut, Super Nono und so die ganzen 20. Jahrhundert Komponisten, die halt dann schon völlig aus der Tonalität und aus dem gesamten Gefälligen sich verabschiedet haben und das war dann total cool, das hat man dann auch als Student, ist man dann von Musikgeschichte 6 vom Proseminar zurückgekommen, ich habe noch was Heftigeres jetzt dann bekommen zu hören und das hat man dann gemeinsam gehört. Das ist also auch im Grunde genommen ein Entwicklungsprozess, Dass man, jetzt freue ich mich, wenn ich in der Oper von Richard Strauss gehe oder in der Oper von Giuseppe Verdi, weil ich mich einfach mit der Musik auseinandergesetzt habe. Das ist ja wie bei ABBA und man dann einfach sieht, wenn man sich mit der Musik auseinandersetzt, auch Mozart ist zum Beispiel für mich so ein Ding, da habe ich als Jugendlicher überhaupt keinen Zugang zu Mozart gehabt. Da war ich Wagnerianer und wo jetzt immer nur heftig und volle Klangwogen, was nur geht und die absolute veränderte Wachbewusstsein und Trance. Und Mozart war mir da viel zu klar und so klarsichtig und natürlich 25 Dienstjahre später, wenn man schon 2/3 der Mozart-Werke kennt oder 3/4, dann ändert sich das natürlich und man sieht das Wahre. Also das auch im Klassischen, glaube ich, wirst du auch ähnlich so empfunden haben.
Und mein Gott, zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch so war, war es schon auch so auf der Musikwissenschaft, wenn man sich für Pop interessiert hat, war man schon so ein bisschen ein Spezialfall. So. Also und vom Konzertsaal aus gesehen, glaube ich, kann Klassik schon auch sowas wie ein Schutzschild des guten Geschmacks irgendwie sein, hinter dem man sich stellen kann. Ich kann mich erinnern, der Salzburger Historiker Reinhold Wagenleitner, der hat immer geforscht über Louis Armstrong und New Orleans und Salzburg als Musikstätte, Mozartstadt und Jazzstadt, und der hat immer wieder die Anekdote erzählt, ich kann jetzt nicht beschweren, ob sie auch belegt ist, dass Herbert von Karajan in den 50er Jahren oder in den 60er, es müssen die 50er Jahre gewesen sein, bei einem Konzert von Louis Armstrong in Wien aufgetaucht ist, aber mit Kapperl und Schal, damit ihn keiner erkennt, weil das offenbar noch undenkbar gewesen wäre, dass sich der Klassikmaestro bei einem Jazzkonzert blicken lässt. Das wäre heute auch nicht mehr so. Da verfließen ja auch die Grenzen. Es gibt bei den Wiener Philharmonikern Musiker wie den Salzburger Matthias Schorn, der mit Volksmusikwurzeln spielt in verschiedenen Bands. Es gibt Bläser, die nebenbei in Jazz-Formationen spielen. Da ist ja die Welt auch viel offener geworden in beide Richtungen.
Kronos Quartett auch sozusagen, also einfach Musiker, die sich auf beiden Welten bewegen. Was mir jetzt sozusagen nur rein aus dem fachspezifischen Beschäftigung mit klassischer Musik auffällt, ist, dass immer mehr in dem Genre so gesucht wird, so Sachen, die, wo man gesagt hat, früher, das geht gar nicht, so Operette und auch zum Beispiel diese lateinamerikanisch-spanische Operette, die Zarzuela oder Zarzuela, wie man das sagt, da hätte man früher gesagt, das ist sowas von cheesy, da kann ich nicht drüber schreiben. Und jetzt gibt es da Kollegen, wirklich seriöseste, große Kollegen, die dann sozusagen das Herz für die Operette und die Operette dann so mehr oder weniger als Guilty Pleasure für sich entdecken und das dann aber total wissenschaftlich und serious dann auch besprechen und da voll reinkippen in das Ganze und sagen, naja, und wenn man dann die Berliner mit der Wiener Operette, also das ist, man merkt, dass man eigentlich, wenn man sich wirklich mit was beschäftigt in der Musik, kann man eigentlich zu allem einen Zugang finden, indem sich dann argumentieren lässt, warum man das jetzt überhaupt, warum man sich mit dem auseinandersetzt.
Es ist ja auch immer der Moment bei Liederabend von Juan Diego Flores, wenn er dann Kukuru Kuku auspackt.
Ja, ja, eben. Und dann
alle Opernfreaks
folkloristisch dann,
schmelzen dann heimlich dahin.
Aber das ist wahrscheinlich das, ist da, was der Robi vorher mit dem Verweis auf Schlager oder so gemacht hat. Dass dieses Guilty Pleasure Ding tatsächlich an sich ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das sehr früh einsetzt, weil bei mir wäre es auch eher, ich sage jetzt einfach nur mal Roland Kaiser, Santa Maria oder sowas, das ist so vergleichbar zu dir, Andy Borger, das ist
auch super,
Entschuldigung. Einfach, ja, diesen Text behandeln wir nächstes Mal in der Abteilung, wie im deutschen Schlager die Sexualität in kleinen Versen gut versteckt wurde, damit sie nicht gleich auffällt, aber das ist tatsächlich so, das schleppt man dann halt auch manchmal lang mit sich herum und ich bin, also Schlager ist sicher was, wenn man das jetzt aus der Sicht des sozusagen Indie-Pop irgendwas, Mensch, ist Schlager definitiv ein Guilty Pleasure von mir, weil ich einfach auch entdeckt habe, dass im Schlager ja wirklich klasse Sachen zu finden sind und wenn ich mir das, wenn wir schon von sowas reden, dann sage ich jetzt einfach Christian Anders, die ersten 2 Alben von Christian Anders aus den, glaube ich, späten 60er, frühen 70ern, mit dem Es fährt ein Zug nach irgendwo oder Geh nicht vorbei, da sprechen wir tatsächlich von einer großen Qualität, die man aber halt auch in einer gewissen Phase des Lebens würde man das niemals zugeben. Also in der Punk-Heranwachsens-Teenager-Phase wäre das völlig unmöglich. Und
aber das auch hier, ist die, da, Entschuldigung, ich wollte das nicht unterbrechen. Ich habe einmal einen extrem lustigen Kipp-Effekt erlebt beim Frequency-Festival. Das war in den frühen Nullerjahren und da war gerade dieser Irish-Folk-Punk total en vogue. Die Bands, die halt mit Vollgas dann irgendwelche irischen Tunes gespielt haben mit verzerrten E-Gitarren und dreschendem Schlagzeug. Und auf einmal hat es aber gelungen, im Refrain wie an der Nordseeküste von Klaus und Klaus. Ich glaube, es war die gleiche Melodie, nur anders verpackt. Ja. Also offensichtlich kommt es manchmal nur auf die Verpackung.
Aber das ist auch zum Beispiel sowas, da gab es ja, weil der Clemens genau diese Zeit erwähnt, in dieser Zeit gab es ja dann und bis herauf zu Mumford & Son oder wie die alle heißen, diese Bands, die sich so an folkloristisch konzentrieren. Ich lasse einfach dann nur die Pogues gelten als nicht Guilty Pleasure. Ja. Das ist die Band, von der ich sage, die haben das erfunden, die haben das getan und das stimmt auch so auch nicht. Und alles andere finde ich dann peinlich. Also ich höre, ich habe aber, ich weiß es noch, auf einer Urlaubsfahrt Richtung Frankreich haben wir dazu mal zu dritt das erste Album von Mumford & Sons hinauf und hinunter gehört. Little Lions, glaube ich, hat auch Song geheißen. Finde ich total glas, würde ich aber schon eher als in der Kategorie Michael Bolton. Ja. Einstufen, ja.
Wie groß das Thema ist und wie viele Menschen es heimlich oder unheimlich beschäftigt, zeigt auch zum Beispiel ein Blick auf Spotify. Es gibt Dutzende Playlisten, die den Titel Guilty Pleasure tragen und wo dann so Dinge auftauchen wie Total Eclipse of the Heart.
Oh. Ja, aber manche von diesen Songs, echt, das ist einfach die späten 80er Jahre, da sind einfach coole Sachen entstanden. Dann muss ich jetzt kurz den Rod Stewart dann einmal reinwerfen mit den Alben Every Beat of My Heart von 86 und Vagabond Heart. Die sind aber wirklich geil.
Es ist interessant, dass du es erwähnst. Ich wollte nämlich Sailing als Guilty Pleasure anführen.
Ja, das war noch ein bisschen früher, aber die zwei, also Vagabond Heart von 91, geil. und Bon Jovi, habt ihr schon gesagt, New Jersey 1988. Keep the Faith 1992 und dazwischen Blaze of Glory von John Bon Jovi.
Was ist mit denen jetzt? Die führst du bei deinen Guilty Pleasures an?
Die sind meine Guilty Pleasures, die ich ab und zu höre. Ich stehe dazu. Yeah. Dann von Bryan Adams, Reckless, Into the Fire und Waking Up the Neighbors und natürlich alles von Genesis noch Peter Gabriel. So,
warum?
Und was, warum? Ja, da gibt's auch natürlich, ja, weil wir heute das Thema Guilty Pleasures haben.
Ja,
wenn wir dann ein anderes Thema haben, dann ist es vorher.
Also, ich habe mir wirklich, aber das ist interessant, Robi, dass du da tatsächlich welche heraus. Ich habe mich eigentlich schwer da, irgendwas so zu finden, was ich als sowas einordne.
Weil das eigentlich mein Glücksfall ist, dass ich 1989 10 Jahre alt war, weil da sind ja die ganzen Sachen rausgekommen.
Nein, aber ich meine, das hätten wir ja haben können, aber ich glaube, das ist ein interessantes Phänomen ist ja daran, dass ich schon sage, mir ist mittlerweile alles ein bisschen, das ist mir ein bisschen wurscht. Ich kann das gar nicht mehr, ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, habe ich sowas eigentlich? Und ich habe das Gefühl, ich habe es gar nicht so richtig. Ja. Du trägst manche Sachen mit dir herum und denkst, und manche Sachen, also Bon Jovi geht halt gar nicht, aus meiner Sicht. Das würde ja nicht einmal Guilty Pleasure, sondern das würde ja gar nicht hören. Aber ich finde das...
Also Keep the Faith war schon mal
sehr gut. War schon gut.
Ja,
das
ist immer noch gut, bitte. Zuerst drauf, gleich jetzt mal noch.
Ja, aber Bon Jovi, also die Keep the Faith 291, das bringt mich eigentlich, wenn wir über Guilty Pleasures reden, also wenn wir über die Phasen reden, wo man wirklich die mieseste Musik oder die zweifelhafteste Musik gehört hat, dann ist für mich eben 92, 93, wo ich so 12, 13 Jahre war als 80er-Jahrgang. Ich habe mich dann in den letzten Tagen ein bisschen mit den Bravo-Hits-Samplern beschäftigt, die damals in der Hauptschule Bad Hofgastein, also nicht irgendwo im, so gang und gäbe waren und auch so die Währung, die musikalische, die man irgendwie haben musste. Und ich meine, wenn du da angeschaut hast, DJ Bobo, Culture Beat, Mr. Wayne, ich habe leider diese ganzen Maxi-CDs nicht mehr. Ich habe sicher mal ein Jahr lang Eurodance gehört. Eigentlich eine der schlimmsten Verfehlungen, die es eigentlich gegeben hat in der Musikwelt.
Aber dafür kennst du dich jetzt so gut aus beim Eurodance.
Und das war ja im Grunde genommen nur irgendwie ganz billige Versatzstücke von Synthi und Techno, die halt dann irgendwie mit einem mit einer Fashion-Sängerin von irgendeinem Produzenten in Deutschland oder in Holland nochmal irgendwie da zusammengeschustert wurden. Und oft auch mit den gleichen Akkorden, immer die gleiche Akkordstruktur über Jahre hinweg. Und wenn man diese Bravo-Hits durchhört, dann merkt man auch diese Parallelen, die man damals als Kind gar nicht gesehen hat. Aha, das hat man gar nicht so wahrgenommen. Und jetzt ist es so, dass auch diese Phase natürlich, dieser Eurodance wieder inzwischen seit ein paar Jahren wieder total gang und gäbe ist bei diversen Partys und da gibt es jetzt wieder so Revival-Tours. Auf einmal sieht man diese ganzen Sänger, die man wirklich wirklich 30 Jahre, die haben ja zum Teil nur einen One-Hit gehabt, ein One-Hit-Wander, wie man so schön sagt, und waren dann weg, eigentlich 30 Jahre und sind jetzt wieder auf Bühnen zu sehen, wo dann so Leute in meinem Alter dann irgendwie hinrennen und sich dann wieder diese ganzen Euro-Dance-Hits und damit natürlich auch die eigene Jugend wieder
vergegenwärtigen.
Ja, ich war nicht dabei.
Das ist, wenn man die 10 Jahre, die wir älter sind, sozusagen, nimmt halt so wie Neue Deutsche Welle. Ne? Also da gab es schon interessante Sachen, aber natürlich auch Dinge, die du heute, die wahrscheinlich nicht mehr anhören würdest, also, aber die an dort halt wirklich mehr Reichtum, die man halt dann mitschleppt. Zum Beispiel, mir fällt jetzt schon eins ein, was ich da immer wieder gern her kann, sich an das überhaupt erinnern, Knickerbocker, Hallo Klaus oder so ähnlich hat das geheißen, Hallo Maus.
War das Austro?
Das war Austro-Band, ja. wo er so singt, dass er sie dann anrufen muss und dann ruft er sie an und dann hebt die ab und es löst sich alles im Wohlgefallen ab.
Ich könnte jetzt zugeben, dass ich es kenne, aber ich würde zu viel preisgeben.
Wenn dann jetzt.
Das Schöne ist, dass man heute preisgeben. Interessant ist, ich sage jetzt schon, was ich Guilty Pleasure habe, weil der Flo Bravo Hits gesagt hat, mein Guilty Pleasure war dann aber weniger Musik anhören, sondern ich habe über Jahre auf Flohmärkten diese Bravo Hits und solche Hitparaden-Sampler erstanden und erkauft. Einfach nur, weil die ersten Mal so völlig abgründig, nein, nicht CDs, LPs, ja. Ganz furchtbar, so K-Tel und so, wie das früher heißt. Und das habe ich mir dann schon hin und wieder angehört, wo du einen unglaublichen Wahnsinn hören musst.
Ich habe einen herrlichen deutschen Schlager, Sample aus den 70er Jahren gehabt, der war weiß mit so orange Wabenkacheln und da war auch Heino und alles so drinnen. Und da ist mir auch wieder eingefallen, das Beispiel Heino, der ja dann auf einmal eine Hardrock-Platte gemacht hat, um sich, kommt auf die Perspektive an, um sich anzubiedern oder um völlig verborgene Seiten zu sehen. Ich glaube, der hat sogar so Rammstein-Songs gecovert und so weiter.
Heino ist ein cooler Typ.
Und im Moment gerade auf Tournee, habe ich jetzt wieder mal wo gelesen. Also jetzt im Moment bedeutet Herbst 2025, wer weiß, wie lange dieser Podcast online ist irgendwo. Ne? Man weiß es ja nicht.
Aber man sieht bei der ganzen Diskussion natürlich ein Wesenselement. In Musik geht es immer um Gefühl letztlich. Und ein Guilty Pleasure ist deswegen ein Guilty Pleasure, weil es eine Seite von einem transparent machen kann, die man vielleicht nicht transparent gemacht haben möchte.
Ja, es stimmt eine Seite in einem, die man vielleicht eigentlich gern verborgen haben möchte. Jetzt dann sage ich, was es bei mir ist. Das hat auf jeden Fall relativ viel mit romantischer, ruhiger, ich sage jetzt mal das dramatische Wort Kuschelrockmusik zu tun. Ich mag sowas wirklich relativ gerne, also auf sowas spreche ich ganz gern an, würde aber das nicht unbedingt, jetzt erzähle ich es ja gerade, aber ich würde es nicht der breiten Öffentlichkeit, wollte ich das nie
mitteilen. Wir schneiden es raus.
Da passt aber der Michael Bolton schon dazu.
Nein, der Michael Bolton passt da gar nicht.
Das ist mir too over the top. Ja. Das ist mir, diese Stimme ist mir zu schön, zu ja, gut.
Stimmt,
die
ja,
ist wirklich. Aber das Haar.
Aber ich halte es zum Beispiel.
Das ist auch schon lange nicht mehr vorhanden.
Nein, schon lange nicht mehr.
Aber ich finde zum Beispiel wirklich, aber das hat dann auch mit den Filmen zu tun, weil die genau in der Zeit waren, wo der Clemens und ich sozusagen so pubertiert haben oder einfach gesagt, finde diese Duette interessant, die dort zumal waren, weil das, wir haben jetzt ja schon mal diese Tage an anderer Stelle drüber geredet und kann man da auch nochmal erwähnen, das ist Up Where We Belong zum Beispiel vom Joe Cocker und von der Jennifer Warnes, dann Kenny Rogers und Dolly Parton, Islands in the Stream.
Aber das sind ja tolle Songs.
Das ist aber trotzdem völlig unerträglich, das ist in der Kategorie Eagles. Das ist
nicht unerträglich,
das eigentlich für mich. Und ich halte das für dramatische Guilty Pleasures bei mir.
Die, also und was ist der berühmte Song aus dem Guilty Pleasure-Film Dirty Dancing?
At the Time of My Side oder Bob Medley und Jennifer Warnes.
I've had the time of my life and no one needs to know it.
Ja, yeah,
genau. Oh. Ja. Ich schmelze dahin, wenn ich da bin.
Ja, genau.
So. Ein Aspekt könnte man vielleicht noch kurz ansprechen, was ich spannend finde, dass es innerhalb eines Genres das ja auch geben kann. Also die einen, die über die anderen die Nase rümpfen und so tun. Also
ja, die sicher einen, in der Rockmusik.
Ich denke zum Beispiel an Nirvana und Pearl Jam Anfang der 90er, wobei das ja völlig konstruiert war in Wahrheit auch nur. Aber die einen, die das Echte, das Wahrhaftige sind und die anderen, die sozusagen die die unauthentischen Kopisten wären.
Das gibt es immer wieder. Stelle ich aber die Frage, wer war das in dem Fall?
Ich behaupte
das Gegenteil von dem, was die meisten behaupten.
Das Ganze ist ja vor allem von der Courtney befeuert worden und daher, warum man immer sie geglaubt hat, dass sie irgendwie die Rächerin ihres Mannes spielen muss. Egal, es war ja dann eh relativiert und es gibt auch Aussagen vom Eddie, die man nachlesen kann und auch was der Kurt dann gesagt hat. Das war alles Bullshit. Aber trotzdem, irgendjemand hat die Idee gehabt und daraus wurde dann halt doch was konstruiert. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wenn man sich das genau anschaut, so wie du jetzt sagst, Bernhard, ja, was ist jetzt eigentlich das Authentische, was ist das Ding? Aber ja, ich finde es nur so spannend, dass innerhalb eines Genres, wo man sagt, hey, müsst ihr eigentlich zusammenhalten, ihr seid irgendwie gleich. Oder ihr kommt ja von einem ähnlichen Mindset oder Hintergrund oder Einflüsse. Und dann schaffen sie es aber trotzdem, dass sogar das aufgeteilt wird in das eine, das du hören kannst und das andere, wo es dann ein bisschen uncool ist.
Umgekehrt ist es natürlich auch eine Utopie, die wahrscheinlich nicht zu halten ist, dass in der Popindustrie, die ja Milliardengeschäft ist, irgendwas so authentisch wäre, dass es nicht aus markttechnischen Gründen.
Und zwar vom ersten Ton weg, den wer spielt. Da muss man mittlerweile mit 56 Jahren und lange Zuschauern, ja, sage ich mal.
Da ist ja oft der Schlager dann schon wieder ehrlicher.
Da ist ja der Schlager bisweilen schon ehrlicher oder authentischer, weil er gar nicht vorgibt, authentisch zu sein. Weil wenn man auf diese Grunge-Zeit zum Beispiel redet, dann sage ich, für Menschen, die das ab die 80er Jahre schon miterlebt haben, wie das entstanden ist, war ja Pearl Jam und Nirvana schon der Ausverkauf. Also das ist ganz schwierig. Und weil es tatsächlich wieder mit dem, was der Flo hat vorher gesagt, wir haben es eigentlich alles gesagt, viel mit Lebenszeit zu tun, mit der Zeit, die man wann, wo irgendwie verbringt und wie an die Dinge entgegenkommen. Und diese Idee, dass mir Musik immer nur entgegenkommt als hehre, schöne Musik, das glaube ich, habe ich schon bei Roland Kaiser gecheckt, dass das nicht so ist, sondern dass es immer um ein Geschäft geht. Und weil du den Namen verwendest, Courtney hat das Geschäft sehr, sehr gut verstanden in dieser Zeit. Das kann man einfach sagen, ne?
Ja, man muss dann, glaube ich, noch auf, weil du gesagt hast, es gibt Sachen, die einfach nie ein Guilty Pleasure sind, zum Beispiel Depeche Mode, möchte ich schon auch auf dieses historische Faktum verweisen, dass Depeche Mode, die ja eine wirklich geniale, grandiose Synthie-Band waren, bis zur Violator, dann auf den Zug auch aufgesprungen sind, sie den Butch Vig als Produzenten geholt haben und für die Songs of Faith and Devotion 1993 dann ihren Sound komplett geändert haben, auf Gitarren, Rock eigentlich, und sogar innerhalb eines Songs, In Your Room, den sie noch als unfassbar schöne Synthie-Hymne auf der Songs of Faith and Devotion, 6 Minuten lang, wo wirklich nur alles auf Synthie-Sounds besteht. Und dann haben sie eine Version davon aufgenommen, die Butch Vig produziert hat, die sozusagen auf einmal eine Gitarrenrocknummer geworden ist aus der und die dann als Single erfolgreich war sozusagen. Das heißt, sie haben in sich sogar innerhalb eines Songs haben sie da noch so dieses Janusköpfe gekoppt und das für mich verkörpert das schon auch sehr stark, wie selbst die absolut unberührbaren sozusagen oder unangreifbaren Bands auch hin und wieder mal sich natürlich dem Zeitgeist dann hingegeben haben und ich meine, die Songs of Faith and Devotion ist trotzdem für mich ein Meisterwerk.
Ja, du sagst jetzt ja nicht, dass sie da irgendwie Ausverkauf betrieben hätten, sondern sie haben halt nur die Musik ein bisschen verändert, ja, den Zeitgeist angepasst und es war ja nach wie vor, es war ja ein sehr düsteres Album, aber alles andere als ein Guilty Pleasure.
Genau, aber frag einmal die typisch Mode-Fans der 80er, ich bin ja ein Nachgeborener, die sagen, hey, was war das jetzt
aber
gerade?
Aber es kommt immer darauf an, von woher komme ich gerade, von welchem Standpunkt und dann waren eben die Folkies, die dem Dylan nicht verziehen haben, dass er jetzt elektrisch spielt, you name it. Und vielleicht beim Ausverkauf eine Einschränkung gibt schon, wenn eine Band oder ein Act besonders erfolgreich ist, besonders am höchsten Level dahin surft und dann sich aber entscheidet, radikal irgendwas komplett anders zu machen und vielleicht dann auch abstürzt, was die Verkaufszahlen betrifft, dann könnte man auch schon ab und zu sagen, dass da schon wenn jemand den Mut aufbringt, sich da diesem System irgendwo entgegenzu stemmen, dann gibt es das im Pop sehr wohl auch, dass nicht immer alles nur dem Ausverkauf unterliegt.
Auch U2 sind da für mich ein Beispiel, die sozusagen, wo ich mit meinem Schwiegervater, mit meinem Papa vielen immer drüber diskutiere, ist jetzt sozusagen der Joshua Tree die letzte gute U2-Platte oder fängt mit Achtung Baby, das ja ein völliger anderer Sound ist und im Grunde genommen diese ganze 90er-Jahr-Experimentalphase begründet hat, fängt es da nicht erst richtig an mit U2 und ich sage einmal, da sind wir schon, da merkt man, dass einfach nicht nur die Bands, sondern auch die Produzenten natürlich dann schon auch einen gehörigen Anteil dran haben, in welche Richtung auch ein Sound und damit aber auch ein Image geht.
Mir fällt jetzt einfach nur noch eine leichte Muse und schwere Kost und ich brauche da den Wechsel einfach. Ich kann mich nicht immer nur mit schwerer Kost sozusagen füttern, weil ich irgendwann mal und dazwischen so ein bisschen die leichte Muse und dann streift man eben so die Guilty Pleasure, so ist das bei mir. Und dann kann ich sie auch wieder getrost in die Schublade stecken für
so
einige
quasi
Zeit.
Die Bergdoktor-Folge der Popmusik.
Ja, genau.
Jeden Mittwoch.
Ja, genau. Mittwoch um 20.15 Uhr
lege ich mir so den Andi auf.
Ja, ich glaube zum Beispiel, was man schon feststellt, das ist ja nur mal ein großer Unterschied, lege ich mir den Andi auf oder höre ich es einfach nur und finde es okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei mir ein dramatischer Unterschied. Ich käme nie auf die Idee, mir eine Kuschelrock aufzulegen. Aber wenn mich diese Musik erreicht irgendwo, dann kann es sein, dass ich im Auto sitze und das für ein paar Momente tatsächlich erfüllend, angenehm, berührend, was ich immer finde. Und mich nachher ein bisschen frage, warum, und manchmal weiß man es nicht und manchmal kann man es vielleicht erklären, weil es wieder aus einer Situation entstanden ist, aus einer Erinnerung, aus was auch immer. Ich würde, sagen wir es mal so dramatisch, jederzeit in der richtigen Stimmung laut bei Santa Maria von Roland Kaiser im Auto mitsingen. Ich würde es mal so bezeichnen.
Aber es gibt auch die bewusst gewählten Momente, die STS so schön besungen haben in Überdosisgefühl.
Ja.
Da geht es ja auch um einen Abend der Guilty Pleasures.
Ja, genau, richtig. Wunderbar. In dem Sinne würde ich sagen, wir beschließen es an dieser Stelle. Außer jemand hat noch irgendeine Peinlichkeit, die er loswerden möchte. Nein, gut. Dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder in ein paar Wochen mit einer neuen Folge. Es wird wahrscheinlich ein heißer Herbst. Wir haben schon ein paar Ideen für neue Folgen. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten. Aber in diesem Sinne, keep on rocking und hören Sie, was Sie wollen. Adios, amor.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.